Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Kennt ihr so Geschichten, Erinnerungen in eurem Leben, die euch manchmal nachts aufschrecken lassen? Plötzlich wachst du auf und hast diese Bilder wieder vor Augen und denkst so, nein, nein. Und Gott sei Dank ist es Vergangenheit, es passiert nicht gerade jetzt. Aber es ist noch intensiv vorhanden in deinem Gehirnkasten. Eine ähnliche Wirkung hat diese Geschichte, die ich euch erzähle und vielleicht zum wiederholten Mal erzähle, auf mich in meinem Leben. Es war der Geburtstag meiner Mutter. Und ich hatte den Auftrag, mit dem Firmenwagen meines Vaters Gäste abzuholen. Irgendwer hatte sich ein Bein gebrochen, musste chauffiert werden. Und ich war der Mann, hatte gerade den Führerschein und durfte endlich mal ein richtig schönes, teures, schnelles Auto fahren. Was soll ich sagen? Die Fahrt gelang. Ich habe das Auto in der Einfahrt abgestellt. Wir liefen durch den Vorgarten zur Haustür. Und ich schaue noch mal rüber, musste bewundern, wie ich eingeparkt hatte. Und da sah ich so, wie das Auto schön rückwärts die lange Einfahrt meiner Eltern wieder herunterrollte. Und ich dachte mir so in Sekundenstelle, das gehört so nicht, ja. Ich renne dahin, also die Reaktion war da. Da ist etwas passiert und ich habe reagiert. So weit, so gut. Nur man muss halt auch richtig reagieren, ja. Mein Versuch war, ich stelle mich hinter das Auto. Das war, glaube ich, eine ziemlich gut ausgestattete V-Klasse damals, nagelneu, und versuche sie aufzuhalten. Und ich meine, ihr seht das, ich bin ungewöhnlich stark, ja. Aber selbst mir gelang es nicht in diesem Moment und ich muss zur Seite springen. Das Auto rollt über einen Bordstein, über die Straße, über den zweiten Bürgersteig. Bam! Beim Nachbarn gegen seine Mauersäule. Und was soll ich euch sagen? Für mich war dieser Geburtstag gelaufen, die Feier war gelaufen, ehe sie angefangen hatte. Aber ein Positives haben ja solche Geschichten. Man kann was draus mitnehmen und man kann sie in Predigten verwenden. Und wie möchte ich das tun? Ich möchte heute über Glauben predigen. Und zwar darüber, wie ich meinen Glauben, wie wir als Christen unseren Glauben richtig einsetzen. Denn es ist ja wahr, Glaube ist immer eine Reaktion auf eine Aktion Gottes. Also irgendwas kommt in Bewegung und ich reagiere und ich sage, ich bin dabei. Aber es ist auch wahr, ich muss adäquat auf die Aktion Gottes reagieren, oder? So wie ich nicht, wie ich einfach hinter dieses Auto stellen konnte, um es mit meinem Körpergewicht aufzuhalten. Nein, ich hätte reinspringen sollen und irgendwie versuchen, die Bremspedale zu erreichen oder wenigstens die Handbremse zu ziehen oder irgendwas in der Art und Weise. Das hätte funktionieren können, aber aufhalten hat eben nicht geklappt. Und so ist es mit dem Glauben auch. Ich muss nicht nur reagieren, sondern ich muss auch in meiner Reaktion auf die Art und Weise reagieren, wie Gott sich Dinge gedacht hat, wie Gott sich Dinge vorgestellt hat. Ich kann nicht sagen, Glaube bedeutet, ich werde jetzt die Aktionen Gottes so in die Wege leiten, wie es mir gerade passt. Come on, darüber und darüber, wie so ein Jedi-Meister irgendwie, ne? Verschiebt er so die großen Taten Gottes? Nein, sondern ich muss mich an Gottes Handeln anpassen in meinem Glauben. Meine Reaktion muss zur Aktion Gottes immer passen. Und wir sehen Glaube auf diese Art und Weise in Aktion wunderbar in Matthäus 15. Und da möchte ich mit euch einsteigen in einen Bibeltext ab Vers 21. Da lesen wir, Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Oha. Schließlich drängten ihn seine Jünger, erfüll doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Mir gefällt diese Frau schon jetzt, ja. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Und da geht's weiter. Da kam die Frau näher und warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Alter Schwede, ist das der Jesus, den wir sonst auch in der Kinderkirche und so kennengelernt haben? Aber die Frau reagiert ganz anders. Das stimmt, Herr, erwiderte sie, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Was für eine faszinierende Geschichte und was für eine faszinierende Glaubensheldin in dieser Geschichte. Das Erste, was wir über Glauben lernen und darüber den Glauben richtig einzusetzen, ist Folgendes: Glaube überwindet Hindernisse. Glaube ist im Grunde immer TÜV-geprüfte Qualität, nur dass Gott sozusagen die TÜV-Untersuchung veranschlagt hat. Und es ist ganz normal, Glaube ist nicht dann nicht vorhanden, wenn Hindernisse auftreten, sondern Glaube ist gerade da nötig, wo Hindernisse da sind. Glaube durch die gesamte Bibel hindurch musste immer Hindernisse überwinden. Hey, durch den Glauben musste Mose sich mit dem Stab vor das Meer stellen und musste dafür sorgen, dass es geteilt wurde. Durch den Glauben von Daniel hat er diese Nacht in der Löwengrube überlebt. Durch den Glauben ist David auf den Riesen Goliath losgegangen. Das waren alles Hindernisse. Also Hindernisse, nochmal eine kurze Erinnerung, sind kein Anzeichen dafür, dass Gott nicht da ist, sondern die zeigen uns nur, dass jetzt unser Glaube gerade nötig ist. Und diese Frau, die hatte einige Hindernisse zu überwinden, oder? Denn eigentlich haben die Voraussetzungen für sie überhaupt nicht gepasst. Ja, ich würde so weit gehen, da waren gar nicht die Voraussetzungen für ein Wunder vorhanden, aber diese Frau hat an diesem Tage Jesus verlassen und sie hatte ihr Wunder. Die Voraussetzungen waren ihr völlig egal. Das finde ich total faszinierend, weil wir merken, da drei Dinge haben im Grunde gegen sie gesprochen. Erstens, es war nicht die richtige Zeit. Zweitens, sie war nicht eingeladen. Und drittens, sie gehörte gar nicht zur Zielgruppe von Jesus. Nicht die richtige Zeit. Jesus hatte gerade eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern, religiöse Gruppe in Israel hinter sich. Und er hatte dort in seiner eigenen Heimat von dieser Gruppe die Anerkennung, die er verdient gehabt hätte, überhaupt nicht bekommen. Und er wollte offensichtlich einen Break, eine Pause von diesen Auseinandersetzungen. Er geht ins Ausland, wo die Wahrscheinlichkeit relativ klein war, dass die Menschen hinterherlaufen würden. Also Jesus war überhaupt nicht darauf eingestellt, Wunder zu tun, irgendwem zu begegnen. Jesus machte eigentlich Urlaub. Wer von euch liebt das, im Urlaub von seinem Chef angerufen zu werden? Oh ja, und wo hast du das noch hingelegt und wo finde ich diese Akte und was hast du eigentlich mit dem Kunden noch besprochen? Ja, was weiß ich, hätte alles vorher mit mir klären können, denkst du dir dann, ne? Lass mich in Ruhe hier auf der Hängematte liegen, das gefällt mir jetzt, ne? In der Geschichte, die Markus erzählt, der erzählt nämlich diese Geschichte auch, Markus 7, da erfahren wir sogar, dass Jesus gerade dabei war, sich in ein Privathaus zurückzuziehen und dass er ganz ausdrücklich keinen Kontakt eigentlich mit irgendwem haben wollte. Er wollte nicht, dass es bekannt würde, wo er gerade hin unterwegs ist. Also es war absolut der falsche Moment. Und dann zweitens war diese Frau nicht eingeladen. Nein, Jesus war gerade auf ein privates Treffen mit seinen Jüngern aus. Kennt ihr so Leute, die immer in den falschen Momenten auftauchen? Ich weiß es nicht, wenn du so christlich aufgewachsen bist wie ich. Ich gebe es zu, ich bin da schuldig, ja, irgendwie so mit der Muttermilch, Bibel und Kirche und alles. Ist so gewesen bei mir, ja. Aber dann musstest du ja irgendwann deine zukünftige Frau kennenlernen, ne? Und das ist dann, wenn du Christ warst, ist das aber im Kontext von der Jugendkirche, von deiner Jugendgruppe passiert, ja. Und naja, dann hast du irgendwie deine Angebetete da auserkoren und dann wolltest du natürlich auch gerne mal Zeit mit ihr alleine verbringen. Aber es gab immer den einen Freund, der das nicht kapiert hat. Ja. Kennt ihr ihn? Wie hieß er bei ihr? Wie hieß er bei euch? Ich weiß es nicht, ja? Es gab immer den einen Freund, der die Momente der Zweisamkeit nicht respektiert hat. Ach, ihr geht ein Eis essen? Oh, ich liebe Eis. Kann ich mitkommen? Ihr wollt ins Kino gehen? Den Film habe ich auch noch nicht gesehen, ja? Und es ist so schwierig zu knutschen, wenn noch einer zwischen euch sitzt oder ich weiß es auch nicht, ne? Oder du hast dann wenigstens angeboten, weil du schon Führerschein hattest, hey, ich fahre dich nach Hause. Oder sagst du, boah, ich würde auch gerne noch Zeit mit euch verbringen. Komm, wir fahren sie erst nach Hause und hinterher gehen wir noch einen Döner essen. Nein! So ungefähr hat sich diese Frau verhalten. Sie war nicht eingeladen, keiner wollte sie dabei haben, aber sie war da. Und dann gehörte sie auch noch nicht zur Zielgruppe. Jesus sagt ihr das, hey Lady, es tut mir leid, falsches Volk. Du bist einfach zufälligerweise am falschen Ort geboren. Es tut mir leid, ich kann nichts für dich tun. Wirklich blöde Voraussetzungen, oder? Wie soll man denn sein Wunder in so einer Umgebung bekommen? Ja, frag mal die Frau, wie? Hindernisse überwinden, dranbleiben, immer wieder kommen, immer wieder schreien, einfach frech sein im Glauben. Das ist die Lösung offensichtlich, ne? Und ich finde, die Reaktionen von Jesus, die haben sie ja nun auch nicht leichter gemacht. Also die Voraussetzungen waren schon schwierig, aber dann unser Jesus plötzlich. Vielleicht trifft dich das gerade, weil du sagst, boah, ich bin gerade in einer Zeit in meinem Leben, ich erkenne meinen Jesus ja auch nicht wieder. Ich verstehe meinen Gott ja gerade nicht, wie der handelt, wie der irgendwie gerade auf Gebete reagiert oder auch nicht. Das begreife ich gar nicht. Und vielleicht findest du dich deswegen in dem, was diese Frau erlebt, wieder. Also die Frau kommt und sagt zu Jesus, Jesus, hilf mir, meine Tochter. Und der geht schlecht, die wird von einem bösen Geist gequält. Also bitte, der Teufel hat sich die Tochter geschnappt. Also wenn das nicht der Job von Jesus ist, dann weiß ich es auch nicht. Jesus, hast du mal darüber nachgedacht, wer du bist? Und Jesus, was gibt er ihr für eine Antwort? Er sagte ihr, kein Wort. Das ist schon frech, oder? Du reagierst nicht mal. By the way, das füge ich jetzt kurz hier ein, habe ich nicht vorbereitet, jetzt kommt hier noch eine Wespe. Du bist auch nicht eingeladen und im Grunde auch nicht die Zielgruppe. Aber das ist ein anderes Thema. Wo war ich jetzt? Ja, genau, Reaktion. Ich will das hier mal sagen, für alle, die hier mitarbeiten in der Kirche, ich möchte hier mal in die Bresche springen für meine Bereichsleiter. Ihr Lieben, wenn Leute in euren Gruppen über irgendwelche Messenger-Dienste, wo ihr eure Dienste organisiert, wenn Leute euch was schreiben oder wenn es E-Mails gibt in der Gemeinde oder wenn jemand irgendeine Ansage macht hier im Gottesdienst und so, dann ist es nicht deine Aufgabe, so zu sein wie Jesus. Oh, ich antwortete ihnen kein Wort. Hey, ich würde mir echt wünschen, wir leiden darunter als diejenigen, die hier die Gemeinde mitleiten, dass sie oft überhaupt nicht reagiert. Da werden Dinge gesagt und man hat das Gefühl, hat das überhaupt irgendwer gehört? Denkt jemand darüber nach? Selbst wenn du sagst, boah, ich kann hier nicht die Lösung sein, kannst du mir jetzt mal sagen, ich bete dafür oder ja, ey, wie ist das nochmal genau? Was bewegt euch da gerade und so weiter? Also das will ich nur mal nebenbei euch sagen, das würde einigen von uns das Leben deutlich leichter machen. Okay, also erste Reaktion, er antwortete ihnen kein Wort, das ist das, was du nicht tust und wir wundern uns über Jesus auch, ja? Und dann macht die Frau weiter und seine zweite Reaktion ist dann, dass diese Frau da steht in dem Moment vielleicht oder läuft noch hinter ihm her und Jesus fängt an, über diese Frau zu reden, aber nicht mit ihr, mit seinen Jüngern so, ne? Ja, nee, ich bin ja gekommen für die verlorenen Schafe des Hauses Israel und er fängt an, irgendeine theologische Einordnung seines Dienstes da vorzunehmen und du sagst dir, Jesus, hier ist eine Frau mit einer existenziellen Not, wir haben jetzt keine Zeit für Theologie. Also, er ignoriert sie immer noch, aber er redet jetzt schon mal über sie. Naja, ist das jetzt besser oder schlechter? Ich weiß es nicht. Und die dritte Reaktion ist dann, nachdem sie wieder schreit, Herr, hilf mir, dass er sagt, ich habe ein Gleichnis für dich. Und die Jünger denken sich, oh nein, wieder Gleichnisse. Müssen wir ihn hinterher wieder fragen, wie meinst du das und so, ne? Müssen wir vielleicht dann auch erklären der Frau. Die kennt das ja nicht. Jesus, bitte nicht immer Gleichnisse, ne? Sag doch einfach mal, was du meinst, ne? Aber gut, das Gleichnis war deutlich genug. Er sagt, hör mal zu, man kann jetzt den Kindern, das sind die vom Volk Israel, von meinem Volk, denen kann man das Brot nicht wegnehmen. So weit, so gut. Das hat die Frau vielleicht noch verstanden. Ja, also man muss auch für sein eigenes Volk da sein und so weiter. Ist ja klar. Aber dann sagt er, ja, man könnte es schon gar nicht den Hunden hinwerfen. Bedeutet, bell mal. Also mit anderen Worten, der Hund in dem Gleichnis bist du. Und Jesus und die Jünger dachten sich, Jesus, also hättest du nicht wieder so ein anderes Gleichnis erzählen können, das keiner versteht? Das ist ja wohl dreist. Jesus hätte nicht mal wir gesagt. Und wir sind jetzt nicht immer Menschenfreunde. Ne? Aber wow, also wie reagiert unser Jesus? Lass dich mal dahingestellt, wir kommen noch darauf, was Jesus so bezweckte mit seinen Reaktionen. Aber eins ist klar, egal wie Jesus reagiert, unsere Glaubensheldin hat auch eine Reaktion. Und diese Reaktion lautet, ist mir doch egal. Egal, was Jesus sagt oder nicht sagt, tut oder nicht tut, sie macht immer weiter. Jesus, 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 Jesus. Wenn du mal die beiden Geschichten liest, Matthäus 15, Markus 7, dann ergibt sich ungefähr folgendes Gesamtbild. Darf ich mal Joachim und Ben und vielleicht noch Heiko und Britta kurz zu mir bitten, ja? Ihr lauft einfach mal hier vorne lang. Irgendeiner von euch ist Jesus. Ich würde sagen, Heiko ist Dienstältester, der darf heute Jesus sein, ja? Weißt du, und dann war es ungefähr so, die Frau ist irgendwann, während die da so laufen, noch durch die Pampa und so, sie hat gehört, Jesus ist irgendwo in unserer Gegend. Und sie lauert ihm irgendwo auf, ne, versteckt sich und irgendwann springt sie dann hervor und sagt, Jesus, meine Tochter, von dem bösen Geist gequält, Jesus, tu doch was für mich. Und Jesus, er läuft einfach weiter, er sagt gar nichts, diskutiert irgendwann mit seinen Jüngern. Und das muss eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde gegangen sein. Er läuft einfach immer weiter. Ich habe mein Ziel, das Haus, wo ich hin muss. Was juckt mich das alles? Aber was macht die Frau? Sie läuft die ganze Zeit hinterher. Jesus! Jesus! Hey! Jesus! Hilf mir! Jesus! 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 Also, irgendwann nervt's, ne? Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Vielen Dank, ne? Also wenn du das zweimal machst, dreimal machst, viermal machst, alle Mütter kennen das, oder? Das Schlimmste, du bist morgens früh aufgestanden, um noch ein bisschen Ruhe zu haben, deine Morgenroutine und dich einigermaßen so zurechtzumachen und dann hörst du es irgendwann, ja. Mama, nein! Ja, so ungefähr und immer, aber das war ja nicht Jesus' Tochter, ne? Und dann kommt er an dieses Privathaus und er ist dann da unterwegs und es war schon spannend, was zwischendurch abgelaufen ist. Ne? Die Jünger sagen schon zu Jesus, also hör mal Jesus, die hört nicht auf. Ja, also so weit können wir sie jetzt einschätzen. Egal, was du tust, Jesus, wir sagen dir, sie wird weitermachen. Also bitte, hilf ihr doch. Und meine Jünger, bei anderer Gelegenheit, da sind die auch Ausländern begegnet und die haben sich nicht so nett ihnen gegenüber verhalten. Und die Jünger sagen, Jesus, wie wär's? Wie im Alten Testament, Feuer vom Himmel, sollen wir sie alle verbrennen? So, also die Jünger waren jetzt nicht so, dass die jedem immer gleich helfen wollten. Aber selbst sie sagten, Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, aber die wirst selbst du nicht los. Also bitte tu etwas für sie. Und es ist dann spannend, dann geht Jesus in dieses Privathaus und ich frage mich ja wirklich, wie ist diese Frau am Ende da auch reingekommen? Hat sie, als sie gerade die Tür zumachen wollten, noch schnell wie so ein schlechter Versicherungsvertreter seinen Fuß so in die Tür und sagt, ha, ich komme hier rein. Oder ist sie hinten durch ein Fenster geklettert, hat sie die Kellertür aufgebrochen? Ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht hat. Aber jedenfalls sehe ich, dass sie irgendwann in diesem Haus ist und zu den Füßen von Jesus liegt und sagt, Herr, hilf mir. Und jetzt konnte er nicht mehr weglaufen, es sei denn, er wollte wieder raus, in die Nacht. Ja? Also sie blieb dran, egal was geschehen ist. Glaube überwindet Hindernisse. Wir erinnern uns noch mal an die Predigt, die ich mal gehalten habe mit dem Schild des Glaubens, ja. So ein Schild von seiner Natur her muss einfach hochgehalten werden. Das musst du vor dich halten. Es bringt nichts, das irgendwo abzustellen. Es bringt nichts, das auf seinem Rucksack hinten fest verschnürt mit sich herumzutragen. Der Glaube, er muss wirklich ganz bewusst vor sich gehalten werden. Wir müssen immer wieder den Raum des Glaubens auch einnehmen. Das finde ich so entscheidend. Und welche Hindernisse muss der Glaube überwinden? Ich nenne mal ein paar praktische Beispiele, ganz schnell. Glaube überwindet immer Stolz. Hey, diese Frau hätte sich auch gut hinhocken können und sagen können, das ist ja wohl die absolute Frechheit. Wie kann man so mit mir umgehen? Wie kann man mich so ignorieren? Hey, wie kann man mich eigentlich Hund nennen? Das ist ja wohl eine absolute, bodenlose Unverschämtheit. So hätten wir reagiert, oder? Also, wie viele von uns, wir hätten vielleicht, wären wir beim ersten Mal noch dran geblieben, beim zweiten Mal, ich weiß es nicht, ey, aber spätestens bei der Hundegeschichte wären wir alle weg gewesen, oder? Aber diese Frau sagt, interessiert mich nicht. Ich bin nicht wegen meinem Stolz da, ich bin wegen der Gottesbegegnung da und ich bleibe hier. Erstaunlich. Vielleicht kommst du manchmal rein, sonntags in den Gottesdienst, Bruder X, Schwester Y begrüßen dich nicht und du sagst, der Gottesdienst ist für mich gelaufen. Ja, komme, was da wolle. Ja? Und selbst wenn heute alle geheilt werden, ich nehme hier nichts mehr mit, das ist ja wohl, so kann man mit mir nicht umgehen. Hey, aber wie wäre es, wenn wir diese Haltung haben als ganze Kirche, dass wir sagen, es geht uns gar nicht so sehr um Bruder X und Bruder Y. Es geht uns auch nicht so sehr um das, was Menschen von uns denken, sondern wir sind wegen Gott hier. Menschen mögen uns für blöd halten, für naiv halten, für was auch immer halten, aber wir sagen, Gott, wir wollen eine Begegnung mit dir. So wollen wir persönlich sein, so wollen wir als Kirche sein. Amen?
Amen.
Amen. Dann überwinden wir Bequemlichkeit. Also, das war schon unbequem. Die ganze Strecke immer wieder hinterher, immer wieder schreien, dir irgendwie da noch Werkzeug besorgen, um die Hütte aufzubrechen und dann da plötzlich beim Bankett wieder aufzutauchen. Hey, das war richtig unbequem. Das hat dir richtig was gekostet. Weißt du, wir Christen, also wenn du jetzt kein gemeindeerfahrener Mensch bist, wir Christen beten immer für Erweckung. Wir meinen damit so, dass Gott das Licht anknipst und plötzlich Menschen sowohl in der Gemeinde als auch in unserem Freundeskreis plötzlich angezogen werden von der Liebe von Jesus und plötzlich ihm ihr Leben öffnen und plötzlich erleben, wie Gott auch wirkt, wirklich wie Gott wirkt, wie er damals gewirkt hat, als Jesus auf dieser Erde war. Dafür beten wir immer wieder. Aber die Wahrheit ist, Erweckung ist gleich Unbequemlichkeit. Da denk mal drüber nach. Wir können nicht für Erweckung beten, ohne zu sagen, Herr, hier sind wir und wir wollen gerne Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen, damit du uns gebrauchen kannst. Dann überwinden wir Zurückhaltung. Diese kanaanäische Frau, die wusste einfach, welche einmalige Gelegenheit sich ihr bot. Und deswegen war sie nicht bereit, dort wieder zu verschwinden. Und sie war nicht bereit, einfach mal nur leise zu sein. Und sich vielleicht, nachdem die Jünger schon dreimal gesagt haben, jetzt reicht's aber wirklich, okay? Du bist wirklich das Unverschämteste, was wir überhaupt jemals kennengelernt haben. Keine Zurückhaltung bei ihr. Hey, existenzielle Not trifft auf unendliche Möglichkeiten, da ist keine Zurückhaltung geboten, da schreist du auch mal, da bist du auch mal bereit, unangenehm irgendwo aufzufallen, weil du sagst, ich will diesen Jesus, gib mir diesen Jesus, gib mir, was mir zusteht und wenn es nur Brotkrumen sind. Weil die Brotkrumen Gottes immer noch besser sind als das schönste All-You-Can-Eat-Buffet, was diese Welt zu bieten hat. Amen. Amen. Wir überwinden Zurückhaltung. Ihr Lieben, Gottes Worte und Gottes Taten beinhalten immer einen Herrschaftsanspruch, weil es die Worte und Taten des allmächtigen Gottes sind. Und Zurückhaltung ist niemals, niemals eine angemessene Reaktion darauf. Es ist nicht angemessen, zurückhaltend zu beten. Es ist nicht angemessen, zurückhaltend zu glauben. Es ist nicht angemessen, zurückhaltend Lobpreis zu machen. Es ist nicht angemessen, zurückhaltend in Predigten zu sitzen und zu sagen, na, ich schätze das irgendwie alles mal ab, sondern zu sagen, nein, ich will Gott. Das ist die Reaktion, die wir brauchen. Und zu guter Letzt, bisschen indirekter Punkt, wir überwinden Scham. Jetzt fragst du dich, wo war Scham in dieser Geschichte vielleicht einmal da, dass sie bloßgestellt wurde, diese Frau, als Teil eines im Grunde sogar gottlosen Volkes. Matthäus betont das extra, er nennt sie kanaanäische Frau. So wurden diese Leute eigentlich damals schon längst nicht mehr genannt, sondern Markus nennt sie deswegen Phönizierin. Aber kanaanäisch, das war ein Rückbezug auf das Alte Testament, das waren die Erzfeinde Israels, die Israel immer wieder verführt haben, auch zum Götzendienst, falsche Götter anzubeten, die auch immer wieder aber kriegerisch sich mit ihnen auseinandergesetzt haben. Das wäre so ein bisschen so, wie wenn du heute sagen würdest, aus israelischer Sicht, das sind die Palästinenser, oder aus palästinensischer Sicht, das sind die Israelis. Also das ist, glaube ich, wirklich ein guter Vergleich hier an der Stelle, diese Feindschaft. Vielleicht lag da schon Scham drin. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Schampunkt. Die Frau hat gesagt, ihre Tochter war von einem bösen Geist, von einem Dämonen besessen. Was ist eigentlich unsere Theologie über Dämonen? Ich glaube jedenfalls nicht, als euer Pastor, daran, dass Dämonen auch einfach mit Nichtchristen machen können, was sie wollen. Sondern ich glaube, dass Menschen sich für das Böse öffnen und dadurch eine offene Tür schaffen für dämonische, teuflische Einflüsse in ihrem Leben. Und ja, da kannst du mich jetzt auch gerne verbuchen unter naiv und mittelalterlich oder sonst irgendwas, aber ich habe schon Auseinandersetzungen mit der unsichtbaren Welt gehabt und ich habe schon Menschen kennengelernt, die nichts befreien konnte, keine medizinische Therapie, keine Psychotherapie, keine Telefonseelsorge, sondern einfach nur ein in der Autorität von Jesus Christus gesprochenes Gebet, und dann war ihre Situation, ihr Leiden beendet. Aber das war vielleicht schon ein Schampunkt. Wie war denn der böse Geist in die Tochter gekommen? Hatte die Mutter sich mit esoterischem Okkulten beschäftigt? Hatte die Mutter, die Tochter sich für irgendwelche bösen Dinge geöffnet? Soll ich dir was sagen? Das war dieser Frau egal. Die hat die Scham beiseite gelegt und hat gesagt, Jesus, hier bin ich mit allem, was ich jemals war und jemals getan habe. Hier bin ich, hier bin ich. Keine Zurückhaltung. Und kann es sein, dass Jesus dieser Frau kein Wort geantwortet hat, damit ihr Glaube noch lauter sprechen kann? Glaube überwindet Hindernisse. Ein Pastor aus Australien, den werde ich jetzt auch diese Woche wieder sehen, und ich habe seine Gemeinde kennengelernt bei einer Studienreise in Melbourne, und er hat uns seine Bekehrungsgeschichte erzählt. So, die Eltern, seine Eltern hatten zwar mal so selber Eltern, die irgendwo mit Gott unterwegs waren und dafür schon offen waren und auch gebetet haben, aber die beiden wollten damit nichts zu tun haben. Aber es war so, dass quasi seine Oma irgendwann ihrer Tochter, seiner Mutter, eine Bibel geschenkt hat, als sie nämlich schwanger wurde mit ihm. Und irgendwann, kurze Zeit später, wacht sie in der Nacht auf und eine Stimme sagt zu ihr in ihren Gedanken, nimm die Bibel von deiner Mutter und lies darin. Sie schlägt die Bibel auf, findet irgendwo, Jeremia 1, glaube ich, ist es, wo die Berufung des Propheten Jeremias beschrieben wird. Und es wird über ihm ausgesprochen, du bist ein Prophet für die Völker. Also nicht nur für Israel, sondern auch für viele weitere Völker und Länder. Und die Stimme in ihr sagt zu ihr, der Sohn, mit dem du schwanger bist, der wird genau dieselbe Berufung haben. Die Mutter wusste nicht mal, dass sie einen Sohn erwartete zu dem Zeitpunkt. Aber sie merkte, Gott hat zu ihr gesprochen. Und das hat in ihr was wachgerufen. Sie hatte selber nicht daran geglaubt, aber Gott hatte sich ihr gezeigt. Und jetzt bot sich für sie kein Ausweg mehr. Sie hat gesagt, ja, jetzt muss ich darauf reagieren. Also dachte sie sich, nachdem sie eine Weile Bibel gelesen hat, ich brauche jetzt eine Kirche. Wie wird man denn überhaupt Christ? So hat sie sich ein bisschen erkundigt und hatte keine Ahnung von Kirche, findet irgendwo so eine Heilsarmee-Stützpunkt, das ist so eine, auch so eine geistliche Richtung. Ja? Sie geht dahin, erster Gottesdienst, niemand erklärt ihr, wie man Christ wird. Zweiter Gottesdienst, niemand erklärt ihr, wie man Christ wird. Dritter Gottesdienst, sie denkt sich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Steht auf, während der Predigt, kommt durch den Mittelgang nach vorne, stellt sich für den Pastor und sagt, ich bin schon das dritte Mal da, wie werde ich Christ? Und dem Pastor bleibt nichts anderes übrig, als sozusagen eine Bekehrung mit ihr durchzuführen, mitten in seiner Predigt vor der versammelten Gemeinde. Und ich glaube, das ist ein geniales Bild für diesen Glauben, oder? Etwas war in ihr wach geworden. Etwas hatte sie gepackt. Und deswegen konnte sie jetzt nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen. Auch wenn sie dreimal da im Gottesdienst saß und sich dachte, sag mal, was ist das hier für ein verschlafener Haufen? Man kann nicht mal Christ werden in der Kirche, oder wie? Aber ihr wurde geholfen, weil sie einfach nicht bereit war, wieder nach Hause zu gehen am dritten Sonntag. Wir gehen weiter, noch zwei kurze Punkte. Zweiter Gedanke ist, der Glaube liefert sich auch aus. Es ist doch spannend, wie die Abfuhr und die Enttäuschung unsere Glaubensheldin nicht von Jesus wegtreiben, sondern nur mehr in seine Arme. Weil die Reaktion wird uns beschrieben in Vers 25, wo es heißt, da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, hilf mir. In kurzen Vers steckt unglaublich viel drin. Glaube, der sich hingibt, der sucht Nähe trotz Irritation. Die Frau hatte nicht das bekommen, was sie so vermutet hatte. Irgendwie, das, was sie erlebte, entsprach nicht den Geschichten, die sie über Jesus gehört hatte. Normalerweise hat sie immer gehört, jeder, der kommt, der kriegt irgendwie Hilfe. Und Jesus hilft immer gerne. Und Jesus liebt Menschen, der ist ist das wirklich der? Gibt es noch einen anderen? Hast du einen Zwillingsbruder, der auch Jesus heißt? Ne? Gibt es einen, der für uns zuständig ist? Aber ich finde es so stark. Sie sagt, Jesus, ich begreife nicht, warum du so handelst. Aber dann kann meine Reaktion ja nicht sein, dass ich beleidigt davonlaufe. Wenn ich dich nicht verstehe, dann darf ich nicht weiter weg von dir, dann muss ich näher ran zu dir. Ist doch auch logisch. Wie kann ich glauben, Gott besser zu verstehen, wenn ich beleidigt wegrenne? Wenn ich vielleicht mal nicht bekommen habe, was ich so dachte, dass ich verdient habe. Nein, da muss ich näher ran und sagen, Jesus, ich verstehe das gerade überhaupt nicht, aber eins ist für mich keine Option, abhauen. Ich bleib hier. Irgendwann werde ich vielleicht was begreifen. Und selbst wenn nicht, dann bleibe ich trotzdem da. Und dann passiert etwas Zweites. Sie kniet sich vor Jesus nieder, obwohl alles in ihr aufstehen möchte. Und das ist tatsächlich so, dass da im Griechischen proskyneo steht. Das ist eigentlich ein Fachausdruck für Anbetung. Und ich glaube, dass Matthäus das wirklich ausdrücken möchte. Sie kommt nicht nur näher, sondern sie sagt, Jesus, alles in mir bäumt sich gerade auf. Ich begreife das nicht. Wie kannst du so mit mir umgehen? Ich leide, meine Tochter leidet. Hör mal! Aber sie versteht, ja, es gibt Momente, wo man dranbleiben muss, aber es gibt auch Momente, wo man drunter bleiben muss. Und sie kniet sich vor Jesus hin und sagt, du bist mein Gott, du bist mein Herr, weil anbeten tut man nur Gott. Und dann betet sie plötzlich ganz anders. Sie betet plötzlich ohne Ballast. Vorher hatte sie gebetet, Jesus, du Sohn Davids, hilf mir, meine Tochter ist von einem bösen Geist beherrscht. Und du merkst, da hatte sie ganz viel drin. Nämlich erstens richtige Theologie. Das, was Jesus an Anerkennung in seinem eigenen Heimatland gefehlt hat. Jesus, du bist der Messias. Du bist der Retter, der König, den Gott im ganzen Alten Testament vorhergesagt hat. Du bist es. Nö, hat keiner gesagt. Haben die wenigsten gesagt in seiner Heimat. Aber diese Frau sagt, Jesus, ich hab's verstanden. Aber soll ich dir was sagen? Du kannst Gott nicht erpressen, durch richtige Theologie von ihm zu bekommen, was du möchtest. Das ist für mich oft so ein Schmerzpunkt, weil ich gucke mich manchmal so um und denke mir, Herr, wen du so alles segnest, ich weiß ja nicht. Wenn ich Gott wäre, ich würde das anders machen. Ganz ehrlich, Herr, ich lese dein Wort in meinem Herzen, sage ich immer fest, das ganze Wort ist Wahrheit, Altes und Neues Testament. Ich schaue die ganzen Themen zusammen, Herr. Es ist mir wichtig, wirklich gesunde Lehre zu haben. Und ich glaube, ich habe vieles auch erkannt. Aber Herr, wie kann das eigentlich sein, dass du immer diese einseitigen Querköpfe segnest und manchmal auch mehr als mich? Das ist gar nicht gerecht. Die haben manchmal nicht mal das kleinste Einmaleins verstanden. Die haben noch nie in ihrem Leben Hesekiel 24 gelesen. Und ich strecke mich nach dir aus, lese dein Wort, nehme es ernst. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber ja, Glaube liefert sich aus. Glaube beruht nicht auf Leistungen, auch nicht auf richtiger Theologieleistung. Glaube beruht auf Gnade. Und es ist Gottes gutes Recht, auch seine komischen Kinder zu segnen. Und das tut er. Uns alle zum Beispiel auch. Amen. Ja, wir geben es völlig zu. Ja, also es gibt andere Kirchen, da sind alle normal. Wir sind alle ein bisschen komisch. Vielleicht haben wir es auch einfach nur verstanden, dass es so ist. Aber komischerweise sind wir auch ganz komisch geliebt, nämlich ziemlich krass. Also das lässt sie schon mal fahren. Sie betet nur noch Herr. Kein Du Sohn Davids mehr, einfach nur Herr. Und dann auch nicht mehr dieses Herr, ich habe doch eine Not, meine Tochter, sie lässt es alles weg. Ihr Gebet reduziert sich auf den Kern, ich knie vor meinem Gott. Und sie betet nur noch, Herr, hilf mir. Und soll ich dir was sagen? Glaube ist wie ein Kanal, da kann von beiden Seiten etwas hindurchfließen. Und es ist nicht nur so, dass du im Glauben nach Jesus greifst, es ist auch so, dass Jesus im Glauben nach dir greift. Und ich glaube, das ist der ganze Punkt seiner erstaunlichen Reaktion die ganze Zeit, dass er ihr eigentlich sagen muss, sag mal Mädchen, warum denkst du eigentlich, dass ich für dich zuständig bin? Du hast ja selber gesagt, wer ich bin, der Messias, der König der Juden. Hast du also offensichtlich das Alte Testament irgendwie gelesen, davon gehört? Ja, aber dann müsstest du doch wissen, dass ich für dich nicht zuständig bin. Dann bin ich eben der König Israels, oder? Aber ist es so, dass du mehr in mir siehst? Glaubst du, dass ich auch für dich zuständig bin? Glaubst du, dass ich möglicherweise etwas für diese ganze Welt zu sagen habe? Warum denn, Mädchen? Warum? Und Jesus will ihr auf die Sprünge helfen und sagen, du bist schon auf der richtigen Spur. Aber denk das mal zu Ende, was das dann bedeutet, wer ich sein müsste. Und ich glaube, hier in diesem Moment hat sie schon viel davon verstanden und sie kniet vor ihm und sie sagt, Herr, hilf mir. Glaube kann dranbleiben, Glaube lernt aber auch dran zu bleiben, indem er sich ausliefert. Indem er sich ausliefert. Glaube bleibt dran, aber Glaube liefert sich auch aus, selbst wenn er nicht bekommt gleich, was er sucht. Und was er möchte. Und Glaube versteht, es hat nichts mit meiner Leistung zu tun. Ich bekomme sowieso nicht, was ich verdiene. Wenn ich bekommen würde, was ich verdiene, würde ich die Hölle bekommen. Also ganz erstaunlich, wie Jesus mit ihr hier einzelne Dinge durchgeht. Und dann geht es weiter. Mein letzter Gedanke lautet nur noch kurz: Glaube ergreift Gelegenheiten. Wisst ihr, dass wir glauben können, ist immer ein Geschenk. Ist immer ein Geschenk. Und das nimmt nichts von dem weg, was ich bisher gesagt habe. Ja, du sollst im Glauben wirklich ausdauernd sein. Du sollst zupacken, du sollst zugreifen, du sollst Hindernisse überwinden. Du darfst, das ist nicht hineingelegt. Ja? Aber dein Glaube ist dir ermöglicht worden durch das, was Jesus getan hat. Dein Glaube ist eine Reaktion. Dass du so reagieren kannst, hat etwas damit zu tun, dass Gott zuvor eine Aktion gestartet hat. Dass Gott zuvor etwas gesagt hat, etwas getan hat, dich neu erschaffen hat. Buchstabieren wir das mal durch. Diese Frau, sie hätte niemanden gehabt, an den sie glauben konnte, wenn Jesus nicht Mensch geworden wäre. Richtig? Sie hätte überhaupt keine Grundlage für ihre Erwartungen gehabt, wenn Jesus nicht an anderer Stelle schon Menschen in vergleichbaren Situationen geholfen hätte. Warum hätte sie von Jesus was erwarten sollen, wenn er noch nie durch Wunder aufgefallen wäre? Sie hätte ihn auch gar nicht getroffen, wenn er nicht in die Gegend von Tyrus und Sidon gekommen wäre. Sie wäre vielleicht auch nicht an ihm dran geblieben, wenn nicht die Ausstrahlung seiner Persönlichkeit etwas anderes noch gesprochen hätte als seine Worte. Ich stelle mir das so vor, dass Jesus immer so bam, die Dinge raushaut und dann so rüberschaut und sagt, na, was machst du jetzt? Na? Komm mal. Also mit Worten so, geh mal, und mit dem Blick so, ne? Wir beide, was denkst du? Hast du schon was verstanden? Willst du mehr von mir? Auch wenn ich gar nicht deinen Vorstellungen entspreche? Auch wenn ich sage, wo es lang geht? Auch wenn ich dir erstmal sage, du hast eigentlich gar nichts verdient, du gehörst gar nicht zu meinem Volk? Also es muss mit Gnade irgendwie zugehen, wenn ich überhaupt irgendwas für dich tue? So, irgend so eine Reaktion hat das ausgelöst bei ihr. Und sie hätte übrigens Jesus auch niemals folgen können, wenn Jesus seine Bodyguards effektiver eingesetzt hätte. Wir wissen ja an anderer Stelle, Petrus konnte schon auch mal sein Schwert zücken und Leuten die Ohren abschlagen. Ja? Also, ich denke, der wusste halt schon, dass Jesus das nicht will. Und deswegen sagt er, gut, dann können wir auch nichts machen, Jesus, dann hilf ihr halt. Ja? Wenn wir sie nicht erschlagen dürfen, dann musst du jetzt was machen. Ne? So. Also Jesus hatte es irgendwo zugelassen, dass sie ihm die ganze Zeit da folgt. Und offensichtlich, ich stelle mir das so vor, dass sie dann irgendwann in dieses Haus da eingedrungen ist und dann hat der Gastgeber dort gesagt, der Jesus, jetzt ist aber, und aber gut, Jesus, wenn du da bist, hast du immer das Sagen. Und Jesus sagt, dann lass mal. Lass mal, wir gucken mal, was da passiert. Ja? Und ich glaube, diese Frau hätte sich am Ende auch nicht auf die Krümel gestürzt, die vom Tisch heruntergefallen sind, wenn Jesus ihr nicht in seinen Hundevergleich noch eine Ermutigung eingebaut hätte. Und jetzt kommen wir auf so ein kleines biblisches Bonbon. Jesus sagt irgendwann, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Und es fällt einem nicht so richtig in Kontext ein, wo das angemessen sein könnte, so zu reden. Ja? Also schon gar nicht in unserer politisch korrekten Gesellschaft. Jesus, das kann man nicht machen. Und ich stelle mir vor, dass Jesus sich bis zu diesem Moment vielleicht noch etwas zurückgehalten hat, aber in dem Moment, wo er diesen Satz sagt, da zwinkert er so mit einem Auge. Ich kann das leider nicht, meine Frau lacht immer über mich. Kann das jemand so mit einem Auge mir zuzwinkern? Ne? Irgendwie, kann das jemand? Macht das jemand? Nein. Seid ihr da? Ja, okay. Jesus hatte gespürt, welches Vertrauen zu ihm in ihr steckte. Und ich glaube, er wollte ihr im Grunde nur mehr davon einflößen. Mit seinen Provokationen hatte er ihr im Grunde nur das gesagt, was sie eigentlich zu erwarten hatte. Und ja, aus Sicht der Juden waren bestimmte Gegenden und Menschen eigentlich wie wilde Straßenhunde. Die hat man meiden müssen, mit denen wollte man nichts zu tun haben. Und das hatte eine Geschichte, ja. Das hatte eine 2000-jährige Feindschaft als Geschichte im Hintergrund. Und zwar von beiden Seiten ganz aktiv. Und deswegen hat man sich da nicht miteinander abgegeben, ja. Und das war wirklich so ein bisschen wie Aussatz, so nee, das geht überhaupt nicht. Und deswegen war dieser Vergleich mit den Hunden eigentlich nur das, was diese Frau hätte erwarten müssen von dem jüdischen Rabbi. Aber jetzt sagt er diesen Satz mit den Hunden unter den Tischen und ich stelle mir vor, wie er zwinkert und plötzlich begreift die Frau, was Jesus da gesagt hat. Ja, Moment mal. Jesus hat mich ja gar nicht Straßenköter genannt. Jesus hat mich als Haustier, als Familienhund bezeichnet. Und du musst wissen, also im Orient und gerade so im jüdischen Sprachgebrauch vom Haus zu reden, das war nicht nur dein Privathaus, das war das ganze Haus Israels, die ganze Heilsgemeinschaft, die ganze Glaubensgemeinschaft. Und da hatten andere Völker bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts verloren. Und irgendwie bricht mit Jesus eine neue Zeit an und Jesus sagt dir, hör mal, merkst du was? Du bist im Haus und die Frau sagt sich, hey, ich sitze vielleicht noch nicht am Tisch, aber ich liege schon mal unterm Tisch. Aber dann bedeutet das, dass Krümel für mich abfallen werden. Und auch hier bleibt sie jetzt nicht beleidigend, sondern sie sagt, okay, dann gib mir die Krümel, gib sie mir. Und dann sagt Jesus, liebe Frau, dein Glaube ist groß. Und interessanterweise hat Jesus dieses Lob, ich glaube durchgängig nur Ausländern zugesprochen in den Evangelien. Dein Glaube ist groß. Und er war überstaunt über den Glauben von Leuten. Und diese Frau hat diesen Glauben und er sagt, dein Glaube ist groß. Du sollst bekommen, was du wünschst. Deine Tochter ist befreit. Wow. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche, dass wir als Gläubige so sind, dass wir sagen, hey, wir schauen nicht auf all das, was wir nicht haben können. Notfalls haben wir diesen Krümelglauben, wir nehmen all das, was wir kriegen können. Und dabei wissen wir, dass wir schon längst keine Hunde unter den Tischen mehr sind, sondern dass Jesus, als er am Kreuz gestorben war, den Weg freigemacht hat für alle Völker zum Vater im Himmel. Und wir dürfen wie Kinder am Tisch sitzen. Und wir dürfen wissen, dass wir die Gunst Gottes genießen, dass Gott uns seine Gnade schenken möchte. Wir sind Beschenkte. Wir sind Menschen, mit denen Gott ist. Wir sind Menschen, die Tag für Tag seine Gegenwart erwarten dürfen, seine Führung, seine Leitung erwarten dürfen. Ja, er greift auch durch den Kanal des Glaubens nach uns. Er möchte der Herr sein. Er möchte der sein, der die Ansagen macht. Er möchte uns aus unserem Stolz, unserer Unbequemlichkeit, aus unserer Sünde rausholen. Aber wir sind Beschenkte Gottes. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde so sind, dass wir, wenn wir zum Gottesdienst kommen, mit Erwartungen kommen. Mit Erwartungen im Gebet, mit Erwartungen in der Predigt, mit Erwartungen, wenn wir gemeinsam Gott anbeten. Ich wünsche mir, dass Menschen das merken, dass diese Kirche hier, die Ekklesia-Gemeinde Braunschweig und Hannover, dass wir glauben, dass Gott mit uns ist. Dass wir glauben daran, dass die Ampel grün ist, dass Jesus heute noch wirkt unter uns. Dass er heute noch Wunder tut, dass er heute noch Menschen Leben verändert. Wir glauben daran, dass wenn wir unsere Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen mitbringen, dass sie eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott. Dass wir gar nicht so viel diskutieren und argumentieren müssen, sondern Menschen merken, du, ich kann es mir nicht erklären, was ich da heute erlebt habe, aber ich habe was erlebt. Da war irgendwas. Da war irgendwer. Hey, so wollen wir doch sein als Kirche, oder? Und ich habe es vorhin im Vorgebet auch gesagt. Hey, wir werden bestimmt nicht die Gemeinde sein, die die allerbesten Prediger hat und die allerbesten Musiker der Welt hat und die größte Gemeinde. Wir haben schon ein großes Gemeindehaus, aber es gibt größere. Und was weiß ich? Und es gibt auch größere Kirchen und es gibt Kirchen, die erleben noch mehr Wunder. Aber soll ich euch was sagen? Hey, wir dürfen in vielen Disziplinen, müssen wir nicht die Ersten sein. Aber in einer Disziplin wollen wir gegen keinen verlieren. Dass wir Erwartungen haben an unseren Gott. Dass wir sagen, Herr, das, was wir sind und haben, unsere Möglichkeiten, unsere Ressourcen, Herr, ganz radikal gesprochen im Glauben, sie gehören dir. Und wir erwarten, dass du es vermehrst. Wir erwarten, dass du Menschen segnest durch diese Kirche. Wir erwarten, dass du Lebensveränderungen herbeiführst. Und ich wünsche mir, dass wir so sind. Amen. Amen. Und dass wir so reagieren, dass wir so da sind, das finde ich total fantastisch. Und ich möchte, dass wir das gemeinsam so uns angewöhnen. Und damit möchte ich diese Predigt abschließen. Glaube, er überwindet Hindernisse. Glaube, er liefert sich aus. Und Glaube, das ist die Grundlage. Er reagiert auf Gottes Gelegenheiten. Gott tut etwas und wo Gott etwas tut, da klinken wir uns ein. Und vielleicht bist du heute auch da und du sagst, ich gehe noch nicht mit diesem Jesus, ich habe noch keine Beziehung zu ihm, aber ich habe tatsächlich heute Morgen gespürt, dass dieser Jesus real ist. Dass er lebendig ist, dass er hier ist. Wie wäre es, wenn du einen Schritt auf diesen Jesus zumachst? Wir wollen keine Kirche sein, wo Menschen auch nur dreimal zum Gottesdienst kommen könnten, ohne die Möglichkeit zu haben, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Jesus hat so viel mehr getan, als er damals getan hat. Er hat für alle Völker sein Leben hingegeben am Kreuz, weil alle Völker, Israel und alle anderen Völker darin gleich waren. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen eigentlich mit der Schöpfung geben wollte, gegeben hatte. Und alle brauchen ein Opfer für ihre Verbrechen, für ihre Schuld. Und Jesus war das vollkommene Opfer Gottes. Das musste Chefsache sein. Nur einer konnte als Mensch ohne jede Schuld, ohne jede Sünde leben. Das war Jesus selbst. Und dadurch ist der Weg frei. Zu Gottes Segen. Nicht nur ein Kind Gottes zu werden, ewiges Leben zu bekommen, sondern auch Lebensveränderung zu erfahren. Schon jetzt, schon hier. Und wenn du da bist und du möchtest diese Entscheidung heute treffen, dann lade ich dich ein, folgendes Gebet mir nachzusprechen. Und am besten gehst du gleich direkt zum Gebetsteam. Das Gebetsteam würde ich auch schon mal bitten, sich bereit zu machen. Und ich möchte dir sagen, wenn du etwas in deinem Leben hast, wo du sagst, ich will Gottes eingreifen. Ich bin gestern so eingeschlafen, solange ich konnte, solange ich Bewusstsein hatte, habe ich nur Jesus gerufen in meinen Gedanken. Jesus gerufen, Jesus gerufen, Jesus gerufen, Jesus gerufen. Bis ich irgendwann weg war, weil da auch einige Dinge in meinem Leben sind, wo ich sage, Jesus, ich will, dass du dich da verherrlichst. Jesus, ich will, dass du da was tust. Jesus, ich erwarte hier dein Wirken daran. Hey, du hast heute eine Gelegenheit, Jesus zu ergreifen, da wo Menschen mit dir im Glauben beten werden. Und darfst gerne gleich dieses Angebot wahrnehmen. Komm, wir stehen gemeinsam auf und sprechen dieses Gebet, wenn du heute ein Kind Gottes werden möchtest. Und ich frage das kurz, ist jemand da, der sagt, heute ist diese Entscheidung für mich dran? Dann heb doch einfach kurz deine Hand, dass ich das sehen kann. Wenn du sagst, ich möchte nicht nach Hause gehen, ohne zu wissen, dass ich zu Jesus gehöre, dann darfst du doch jetzt kurz deine Hand heben und sagen, hier, ich möchte heute einen Schritt auf Jesus zumachen. Aber selbst wenn du diese Predigt zu Hause am Livestream schaust oder später anschauen wirst, du kannst dieses Gebet jetzt mitbeten, aber dann brauchst du auch eine Gemeinde. Komm mal vorbei oder finde eine Gemeinde in deiner Nähe. Wir beten gemeinsam. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Schenk mir ein neues Leben. Du bist mein Retter und du bist mein Herr. Amen. Und ich will noch ein letztes Angebot machen. Wenn du merkst, da sind Bereiche in deinem Leben, wo du schon so oft versucht hast, frei zu werden. Vorsicht, ich sage nicht, irgendein böser Geist wohnt in dir. Das erkennt man an anderen Dingen und das erkennt man ehrlich gesagt auch ziemlich klar. Da gibt es eigentlich keine Diskussion darüber. Aber es gibt schon geistliche Angriffe auf dein Leben, wo Dinge auch manchmal geistlich gesehen zerbrochen werden müssen. Einfach im Namen Jesus. Und wenn du merkst, da sind so Mauern, gegen die du immer wieder rennst, will ich dich ermutigen, auch dort heute die Beter aufzusuchen. Die werden einfach ganz, ganz entspannt, aber im Glauben, im Namen Jesus, Freiheit in dein Leben sprechen. Und wir erwarten, dass diese Freiheit sichtbar wird. Mach dich auf, wenn du Gott suchst heute.